Los geht's. Wir sind bei.
Wir sind bei Satz 13.
Was bisher geschah? Wir haben bisher erstmal versucht zu verstehen, was der Satz sagt. Der besteht ja aus zwei Teilen. Und in dem einen Teil sollen die beiden Darstellungen, die wir uns angucken, nicht äquivalent sein. Und dann haben wir was gezeigt, nämlich dass unsere komische Summe 0 wird. Im zweiten Teil machen wir keine weitere Voraussetzung. Da betrachten wir auch nur eine Darstellung zur Zeit. Ich habe es nochmal angeschrieben. Hintergrund ist, dass wir irreduzible Darstellungen haben von G über C. Wir haben uns einfache Modulen dazu hergenommen und haben eine Konstruktion gemacht, die wir im Beweis brauchen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber was ist in Aussage B los? Wir haben keine Einschränkung. Wir betrachten nur die Darstellung Delta 1 und wir zeigen, dass wenn wir uns so vier Indizes schnappen, dass man dann die Summe dieser Kombinationen von Matrix-Einträgen ausrechnen kann. Und was da rauskommt, ist sozusagen entweder 0 oder es ist 1 durch Grad von Delta 1 mal die Ordnung von G. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und wir können sogar genau sagen, wann das rauskommt und wann 0 rauskommt. Das hängt hier mit den Kombinationen zusammen. Und der Trick, wie wir das zeigen, ist so ähnlich wie beim letzten Mal. Wir brauchen ein paar Vorüberlegungen, aber dann geht es wieder einfach nur darum, so eine Konstruktion wieder oben mit den Matrizen zu benutzen, eine bestimmte Matrix M einzusetzen und dann da einfach über die Matrix-Einträge die Formel rauszukriegen. So. Jetzt wissen wir wieder ungefähr, wo wir sind. Denke ich. Oder? Können wir uns noch ein bisschen mehr quatschen über Teil A? Manches kommt sicher gleich wieder, denn es sieht sehr ähnlich aus. Aber die Voraussetzungen sind hier ein bisschen spezieller. Wir gucken nämlich nur einen einfachen Modul an und wir arbeiten über den Körper der komplexen Zahlen. Der ist algebraisch abgeschlossen. Und was wir auch wissen ist, dass jeder einfache Modul halb einfach ist. Und das heißt, wir können alles benutzen, was wir gezeigt haben, mit halb einfachen Modulen und algebraisch abgeschlossenen Körpern. Insbesondere können wir die späteren Teile auf Satz 2.15 benutzen. Satz 2.15 war dieser technische Satz, der uns ganz viele Inputs gegeben hat, der Dimensionen und Anzahlen und irgendwas und wie irgendwelche Modulen aussehen. Und da möchte ich Teil C benutzen. Da stand nämlich drin, dass die Dimensionen des Homomorphismenmoduls über die von einem einfachen G-Modul in sich selbst 1 ist. In dem Fall halt über C, sie ist algebraisch abgeschlossen, das funktioniert. Das heißt, so fangen wir an. Man sagt, Zahl 15c ist die C-Dimension von diesem Raum HOM G V1, V1 oder auch V2, V2. Sind ja beide einfach und deswegen halb einfach. Diese Dimension ist genau 1. Heißt also, dass dieser Raum selbst isomorph zu C ist. Und jetzt benutzen wir das. Jedes G aus G bewirkt ja einen Modulhomomorphismus von V1 nach V1. Wenn hier die Dimension 1 ist, heißt es ja einfach nur, diese Homomorphismen sind Vielfache der Identität. Und als Vielfache, also als Elemente zum Vervielfachen darf man jede komplexe Zahl benutzen. Das heißt also jetzt, dass wir für jedes Gruppenelement einen Skalar finden aus C, der Art, dass das Gruppenelement diesen Skalar mal die Identität bewirkt auf V1. Das nehmen wir uns jetzt her. Warum genau möchte ich hier eigentlich? Nee, ich glaube, ich brauche wirklich die ganze Zeit nur Delta 1. Insbesondere existiert für jedes G aus G ein Lambda G aus C so, dass die von G bewirkte Abbildung Lambda G mal die identische Abbildung ist. Und ich kann das anders ausdrücken, nämlich mit Matrizen, dann kann ich sagen, die von G bewirkte Abbildung hat als Abbildungsmatrix Lambda G mal die Einheitsmatrix. Dann kann ich kann ich nämlich in der Delta-Notation bleiben. Diese großen Deltas waren einfach nur Abbildungsmatrizen für eine Basis, die man vorher festgelegt hat. So, das ist Satz 215c, der das für uns tut. Was wissen wir über dieses Lambda? Theoretisch könnte das erstmal 0 sein. Die bewirkte Abbildung könnte die Nullabbildung sein. Aber Gruppenelemente sind invertierbar. Die Gruppenwirkung verträgt sich mit der Verknüpfung der Elemente innerhalb der Gruppe. Das heißt, dass kein Gruppenelement die Nullabbildung bewirken kann, denn die Nullabbildung ist nicht invertierbar. Jedenfalls nicht auf einem einfachen Modul. Der hat nicht Dimension 0. Die Nullabbildung und die identische Abbildung sind nicht dasselbe. Und das heißt, dass kein invertierbares Element, nichts aus der Gruppe, die Nullabbildung bewirken darf. Insbesondere ist dieses Lambda G jetzt nicht 0 und es ist in C multiplikativ invertierbar. Das ist wichtig. Daraus folgt dann ganz viel, dass das Lambda G ungleich 0, da das G ein Gruppenelement und damit invertierbar ist. Und es gilt sogar noch mehr, welches Lambda muss zum Inversen von G gehören? Na, wenn ich mit G wirke und dann mit dem Inversen von G, dann bewirke ich insgesamt die identische Abbildung. Und wenn ich mir das hier anschaue, ich bewirke ein Vielfaches von der identischen Abbildung, dann müssen diese Vielfachen für G und für das Inverse von G sich auch in C gegenseitig aufheben. Die müssen in C zueinander invers sein, multiplikativ. Heißt also, dass der Skalar Lambda, den ich für G bekomme, wenn ich ihn invertiere, in C, genau das Element ist, das ich bekomme, wenn ich das Inverse von G betrachte und dazu den dazugehörigen Skalar nehme. Wobei, das muss ich jetzt noch einführen, habe ich also allgemein nicht gemacht, wobei Delta 1 von G hoch minus 1 genau Lambda G hoch minus 1 mal die Einfachmatrix. Jetzt möchte ich die Konstruktion von oben, diese T-Konstruktion, ein bisschen abwandeln. Ich möchte anstelle der beiden Matrizen Lambda, Delta 1 von G und Delta 2 von G und minus 1 zweimal Delta 1 benutzen. Ich wandle es also ein bisschen ab. Für jede Matrix M der Größe N1 Kreuz N1 über C sei jetzt in Analogie zu oben T-Schlange von M definiert als die Summe über alle G aus G Delta 1 von G Stern M Stern Delta 1 von G hoch minus 1. Wir machen das im Prinzip das gleiche wie vorher, aber diesmal benutzen wir zweimal die gleiche Darstellung, zweimal die gleichen Abbildungsmatrizen, aber halt wieder für Gruppenelemente und ihre Inversen, so wie vorher. Bei dieser Konstruktion haben wir uns letztes Mal schon klar gemacht, dass da G-Modulhomomorphismen rauskommen. Die werden bewirkt von diesen Matrizen auf ganz natürliche Weise. Das stimmte letztes Mal für Delta 1 und Delta 2, das stimmt hier auch. Wir können also alle Ideen benutzen, die wir letzte Woche entwickelt haben. Aber Moment, wenn doch jetzt diese Matrix als Abbildung interpretiert, einen G-Modulhomomorphismus von V1 nach V1 wirkt, dann heißt es doch, mit dem gleichen Argument wie vorhin, dass es einen Skalar geben muss, derart, dass die bewirkte Abbildung dieser Skalar mal die identische Abbildung ist. Denn es sind keine neuen Modulhomomorphismen von V1 nach V1 dazugekommen. Für eine Matrix auch einen Skalar hernehmen und dann alle Bezeichnungen so wählen wie oben. Ich schreibe mal, dieses Ding ist also auch ein skalares Vielfaches, kürze ich ab und wir meinen die ganze Zeit Skalare aus C, ist der einzige Körper, der gerade rumläuft. Und
Diese Matrix ist deswegen ein Vielfaches der Einheitsmatrix. Der Größe L1 Kreuz N1. Das brauchen wir gleich. Wir halten mal kurz eine Matrix M fest und geben dem Skalar einen Namen. Seit CM aus so, dass für irgend so ein allgemeines M, deswegen steht das M da mit dran, so dass T-Schlange M gleich CM mal Einheitsmatrix der Größe N1 Kreuz N1 ist. Dann möchte ich jetzt eine Rechnung machen und ich ziehe jetzt quasi einen Rechenschritt vor. Dann müssen wir später, wenn wir das M speziell gewählt haben, nämlich nur einsetzen. Das macht es ein bisschen einfacher. Und zwar rechne ich jetzt mal aus. Okay, mich interessiert die Spur von T Schlange von N. Die interessiert mich und dann will ich diese ganzen Sachen benutzen, aus denen T Schlange von N zusammengebaut ist und will die Spur da drüber ziehen und so weiter. Okay. Aber gucken wir erstmal hier. Die Gestalt von T Schlange von N sagt uns doch schon, was die Spur ist. Wir haben insgesamt N1 Diagonaleinträge und die sind immer CM, das heißt, es kommt L1 mal CM raus. Das heißt also, Cm mal N1 ist die Spur von T-Schlange von M. Einfach weil es die Spur von Cm mal der Einheitsmatrix ist. Jetzt kommt die Darstellung von T-Schlange von M, so wie sie da oben steht. Das ist die Spur über dieses ganze Zeug. Delta 1 von G. Von diesem Ganzen. Ah, Moment, aber wir haben uns doch gerade überlegt, dass man diese Deltas einfach auch als skalare Vielfache der Einheitsmatrix hinschreiben kann. Das können wir mal einsetzen, dann wird das mit der Spur auf einmal ganz einfach. Das ist jetzt mit dem, was wir oben gemacht haben, hier oben, für jedes GFG, nämlich mit den Notationen mit den Lambda-Cell, die wir oben eingeführt haben, und dann kriege ich die Spur von der Summe über alle G aus G. Und was passiert jetzt? Delta 1 von G ist, irgendwo steht's, ja, Lambda G mal die Einheitsmatrix. Dann kommt M. Achso, ich setze jetzt gerade gar keine Klammern. So vielleicht. Dann kommt M. Dann kommt Lambda g hoch minus 1, da setze ich schon mal das hier ein. Das muss ich eigentlich hinschreiben, dann benutze ich das mal die Einheitsmatrix und ersetze das aber direkt durch Lambda g hoch minus 1 im Körper C. Na, das sieht doch schwer danach aus, als könnte man das ganz doll vereinfachen. Indem man benutzt, dass diese Skalarmultiplikation von Matrizen mit dem ganzen anderen Zeug verträglich ist. Und was bleibt da dann noch? Na, die beiden kürzen sich weg, deswegen habe ich das ja so eingesetzt. Die Einheitsmatrizen sind egal. Und dann bleibt da einfach nur noch die Spur von M. Aber so oft, wie man Gruppenelemente hat. Die Abhängigkeit von diesen Deltas ist jetzt völlig weg, einfach weil sich das hier wegkürzt. Das heißt, ich bekomme, wenn ich mich sehr täusche, die Spur von N mal Gruppenordnung. Das kommt mir nicht so einfach vor. Stimmt auch. Okay, soll ich noch einen Zwischenschritt hinschreiben? Wer braucht das? Oder wem soll ich das nochmal, für wen soll ich das nochmal erklärt werden? Nochmal langsam? Scheint okay zu sein. Also hier kürzen sich Dinge weg, die Einheitsmatrix macht nichts und es bleibt nur die Spur von N. Und die ist unabhängig von den Gs, über die wir laufen. Jetzt kommt der Trick, wo wir ein spezielles M einsetzen. Sei so wie beim letzten Mal, sei IJK L irgendwie fest. Und diesmal schreibe ich die Matrix mal anders hin. Vielleicht ist dann einfacher zu sehen, was da wie wegfällt. Darüber habe ich mich letztes Mal mit das unterhalten. Die Matrix M soll jetzt folgende Matrix sein. Die Einträge sind Produkte von Delta. Diese Delta sind die, ich glaube, Kronecker-Deltas heißen die in der Analysis. Delta SJ mal Delta TK. Und die Einträge bezeichne ich jetzt mit S und T. Die laufen von, jeweils von 1 bis N1. Das heißt, wie sieht diese Matrix aus? Na, der Eintrag ist 1, genau dann, wenn das hier gleichzeitig 1 wird, dafür muss S gleich J sein und T gleich K. Und so habe ich es letztes Mal hingeschrieben. Und wenn da irgendwas ungleich ist, und das reicht auf einer Seite, dann ist der Eintrag 0. Das heißt, die Matrix hat sehr viele Nullen. Die nehmen wir und basteln damit rum, so wie wir das gerade getan haben. Achso, wir können uns nochmal die Spur von dieser Matrix angucken. Denn wir haben ja gerade gesehen bei dieser Rechnung, dass da irgendwie die Spur der Matrix rauskommt. Was für eine Spur hat denn diese Matrix? Wie kriege ich überhaupt was auf die Diagonale? Na, ich kriege nur dann einen Beitrag auf die Diagonale, wenn S und T gleich sind und die müssen dann auch noch gleich J und gleich K sein. Das ist die einzige Möglichkeit, wie auf der Diagonale eine 1 stehen kann. Und dann gibt es genau den Beitrag 1. Einen größeren Beitrag kann es nicht geben. Ansonsten ist die Spur 0. Das sollten wir vielleicht aufschreiben. Die Spur von M ist 1, genau dann, wenn, na wie war das hier, die müssen gleich sein und noch, also S und T müssen J bzw. K sein, aber damit auf der Diagonale damit muss auch noch J gleich K sein. Das heißt, ich habe das genau dann, wenn J gleich K ist. Und sonst ist die Spur von M 0.
Das jetzt nur noch ein.
Ich glaube, alles, worauf wir gucken müssen, steht da oben. Das, was wir zeigen wollen, steht bei Ihnen in der Mitte.
Wir haben jetzt diese Matrix M, dann kann ich mir dafür einen Skalar CM hernehmen aus C, der das macht, was da oben steht, was das CM tun soll.
Sei CM hier oben für dieses spezielle M und jetzt setzen wir einfach alles ein. Dann sehen wir CM mal. Mal in 1, gleich, bla bla bla, Ordnung von B mal Spur von M. Bei der Spur von M haben wir gerade gesehen, wann die 1 ist und wann 0. Das heißt, was auch immer hier jetzt rauskommt, ist 0 oder die Ordnung von B. Das wissen wir schon mal. Und dann schreiben wir das einfach um. Jetzt ist also C ich glaube, ich möchte nicht all diese Zwischenschritte hinschreiben. T Schlange von M ist dann die Gruppenordnung geteilt durch N1 mal die Spur von M mal die Einheitszahl. Also zuerst habe ich gesagt, ich kann das hier umformen. Cm ist dann die Gruppenordnung geteilt durch N1, das ist noch klar, mal die Spur. Und das sieht dann auch hier drin, also es ist entweder 0 oder halt Gruppenordnung geteilt durch N1. Und dann habe ich nur eingesetzt, was die Konstruktion für die Schlange N macht. Ich schreibe es auch gleich nochmal hin. Das Cm ist jetzt verschwunden und zwar deshalb, weil wir ja gesehen haben, dass Cm mal in 1 die Spur von T
die Schlange M ist.
Und jetzt kann ich das hier schreiben als das, was die Schlange von M eben tut. Und das war die Summe über alle Gruppenelemente. Und dann Delta 1 von B, Schlange M, Schlange Delta 1 von B und 1. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was war nochmal mit dem M los? Das stand da oben an der Stelle IL. Die Stelle IL ist die, die wir brauchen. Genau, wenn wir uns das hier angucken, dann hat diese ganze Matrix an der Stelle IL den Eintrag, den wir, jetzt steht es nicht mehr dran, genau den Eintrag, von dem wir zeigen wollen, dass der dieses Delta mal Gruppenordnung und so weiter ist. An der Stelle IL. I und L kommen aus der Menge 1 bis N1. Ist genau, wo steht's? Für jedes G ist das dieses Ding hier, Delta 1G an der Stelle IJ mal Delta 1 von 0,1 an der Stelle KL. Das haben wir so ähnlich in Teil A auch schon gemacht. Na und jetzt setzt man das alles ein und bekommt dann raus diese letzte Rechnung schreibe ich nochmal komplett hin. Das heißt, wenn ich überall diese summiere, so wie das ja in der Behauptung steht, Delta 1G an der Stelle IJ mal Delta 1G plus 1 an der Stelle LK oder KLKL. Das ist das, worum es geht, was wir ausrechnen sollen. Na, dann ist das, nach dem, was wir gerade gesagt haben, diese Summe. Da summieren wir jetzt IJ mal K, das heißt, da summieren wir jetzt über die IL-ten Einträge. Das ist die Bemerkung von vorher, der IL-te Eintrag davon ist immer das, das habe ich jetzt nur eingesetzt. Und wenn ich darüber summiere, bekomme ich, nachdem was wir uns vorher überlegt haben, Gruppenordnung über N1 mal Spur von M mal Einheitsmatrix, das steht da oben, an der Stelle IL, das ist immer noch. Und das ist jetzt muss ich das nur richtig zusammenpuzzeln mit diesen Deltas. Wir haben gesagt, die Spur von M ist 1, genau dann, wenn J gleich K ist, sonst ist sie 0. Das heißt, was brauchen wir, damit hier wirklich was rauskommt an der Stelle IL? Wir brauchen, dass J und K gleich sind und dass I und L gleich sind. Und dann ist das. Deswegen kommen diese Deltas zustande. Und warum ist das, was wir zeigen wollen? Na, weil N1 genau der Grad der Darstellung Delta 1 ist. Denn der Grad war die Dimension des dazugehörigen Moduls, das ist hier genau N1. Das heißt, das haben wir jetzt raus. Und ich denke, man sollte sich diesen Trick merken mit dieser Konstruktion, mit den Matrizen und wie man da auf die Nullerung noch hinkommt. Und dann vielleicht noch grundsätzlich die Idee, dass man irgendeine besondere Matrix einsetzt, um dann auf diese Koeffizienten zu kommen, die einen interessieren. Diese ganzen technischen Details werde ich in keiner Prüfung fragen. Viel wichtiger ist mir das, was dann daraus später folgt in Kapitel 4. Das führt nämlich zu den sogenannten Orthogonalitätsrelationen. Die sehen wir einmal in einer Form, die ähnlich handlich ist wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und dann sehen wir es aber später nochmal so richtig schön kompakt anhand von Charaktertafeln. Da wird es dann praktisch. Und wir müssen aber verstehen, woher das kommt. Gut. Wie sieht's aus?
Wird noch irgendwas gewünscht? Was für Fragen stehen noch im Raum? Soll ich an irgendeiner Stelle nochmal was genauer erklären? Oder? Das sieht gerade nicht so aus. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lemma. Das nächste Lemma klärt ein für alle Mal,
wie das mit den regulären Darstellungen aussieht. Regulär haben wir bisher nur für Wirkung definiert.
Jetzt kommen reguläre Darstellungen und der reguläre Charakter. Und da werfen wir dann zusammen, was wir schon über reguläre Wirkung wissen und sehen dann, dass der reguläre Charakter ein ganz besonderer ist. Den kann man ganz konkret hinschreiben. Das ist toll, weil wir, und insbesondere sieht man, dass da die irreduziblen Charaktere alle irgendwie vorkommen. Und das ist die Spiegelung dessen, was wir schon gesehen haben, dass man nämlich mit dem Satz von Wedderburn jede reguläre Wirkung irgendwie sehen kann in so einem halb einfachen Modus. Das erkläre ich gleich nochmal genauer. Aber in Wirklichkeit gehen wir hier jetzt nochmal zurück zum dritten Teil vom Satz von Wedderburn. Glaube ich, oder für uns Zeit, ich muss euch nochmal gucken. Erstmal definieren wir, was das ist. Reguläre Darstellung, regulärer Charakter.
Dazu gelten unsere Standardvoraussetzungen. Gut, wir haben unsere Gruppe G, wir können uns dann die Gruppenalgebra CG angucken und die ist für sich selbst ein CG-Modul,
mit dem wir schön arbeiten können, weil C algebraisch abgeschlossen ist und weil die Gruppenordnung von der Charakteristik von C sicherlich nicht geteilt wird.
Deswegen ist alles so schön. Die Darstellung, die jetzt zu CG als CG-Modul gehört, das ist die sogenannte reguläre Darstellung. Diese reguläre Wirkung war die Multiplikation von rechts. Das ist die, die wir schon oft gesehen haben. Diese Darstellung heißt reguläre Darstellung von der Gruppe G oder auch von der Algebra CG, je nachdem. Wenn ich jetzt also von der regulären Darstellung einer Gruppe G spreche, über den Körper der komplexen Zahlen, dann ist genau das gemeint. Das heißt, man betrachtet die Gruppenalgebra CG als CG-Modul mit der regulären Wirkung. Gut, zu einer Darstellung gibt es einen Charakter. Und der dazu gehört, heißt halt der reguläre Charakter der Gruppe G. So abstrakt bleibt es nicht. Wir schreiben den regulären Charakter jetzt ziemlich konkret hin. Und zwar als Linearkombination in den irreduziblen Charakteren der Gruppe G. Und wir können sogar die Koeffizienten bestimmen. Da basteln wir jetzt Dinge zusammen. Teil C vom Satz von Wedderburn habe ich schon erwähnt. Und dann noch so ein, zwei andere Dinge. Los geht's. Man muss die Wirkung der Gruppe verstehen, das ist wichtig. Diese Wirkung durch Multiplikation von rechts, die muss man verstehen, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin, da passiert nämlich was Besonderes. Andere Voraussetzung. Und jetzt geben wir erstmal allen irreduziblen Charakteren einen Namen. K-Stück soll es geben. T1 bis TK. Insbesondere sind die jetzt paarweise verschieden. Und dann nehme ich mir noch einfache Modulen dazu her. Zu jedem solchen irreduziblen Charakter gehört eine irreduzible Darstellung, zu der gehört ein einfacher Modul und die sollen Namen bekommen. Seien T1 bis TK die dazugehörigen einfachen G-Modulen. Und ich arbeite die ganze Zeit über C. Dann haben diese einfachen Module irgendeine Dimension über C. Die kriegen auch noch Namen. Ich habe M1, ja, M1 ist ein K. Die dazugehörigen C Dimensionen der Module. Das noch. Und jetzt kommt der reguläre Charakter, das heißt, jetzt gehen wir in die Gruppenalgebra, interpretieren die als regulären Modul über, für sich selbst. Wir nehmen uns dann den dazugehörigen Charakter für diese Darstellung hier. Dann ist der Witz, dass man diesen regulären Charakter Chi jetzt schreiben kann als M1 mal Chi1 plus M2 mal Chi2 und so weiter bis MK mal Chi K. Das heißt, die eine völlig natürlich auftretende Linearkombination, die man hinschreiben möchte, ist schon die richtige, die gibt uns den regulären Charakter. Sehen wir, dass wir hier einen Charakter haben, den man als Linearkombination schreiben kann, in der Länge der evolutionären Charaktere. Das ist ein Hinweis auf Dinge, die später noch passieren. Gut, wir hatten dieses Konzept von äquivalenten Darstellungen und wir haben den Satz von Wedderburn in Teil C gesehen. Da muss ich jetzt nochmal reingucken, wie das da genau formuliert war. Da haben wir gesehen, dass wir sozusagen jede reguläre Wirkung schon sehen können. Hier ist es. Meine Formulierung war, jeder einfache A-Modul ist A isomorph zu einem A-Teil von A. Und dann habe ich wahrscheinlich nur mündlich sowas dazu gesagt, wie das heißt, alle Wirkungen auf einfachen A-Modulen sehen wir schon in A. Gut, und die einfachen Modulen gehören ja zu irreduziblen Darstellungen. Und das heißt jetzt, wir sehen sozusagen, dass das zu irreduziblen Darstellungen gehört, schon in CG als Modul für sich selbst. Und zwar mit der regulären Wirkung. Auf diese Art und Weise möchte ich jetzt diesen Teil C aus dem Satz von Wedderburn verwenden. Und wir haben ja gesehen, gleiche Wirkung oder jedenfalls in dem Fall dann G-isomorphe. Wirkung heißt, die Darstellungen sind äquivalent. Jetzt können wir das also übersetzen und können sagen, jede Darstellung von G auf irgendeinem einfachen CG-Modul ist äquivalent zur regulären Darstellung. Teil 11 ist das. Und genau mein Teil C. Das heißt, dass wir jetzt einfach nur gucken müssen, was passiert mit CG, wenn wir das als regulären Modul auffassen, was sind die homogenen Komponenten, da sehen wir dann schon alles und dann müssen wir das nur noch zusammenpuzzeln mit den Charakteren und müssen irgendwie noch rauskriegen, dass diese Koeffizienten hier die richtigen sind, dass das wirklich diese Dimensionen sein müssen. Gut, dazu brauchen wir ein bisschen Notation. Warum 1 bis n? Na, ich würde mal sagen, das muss k sein. Augenblick. Da wir hier alle irreduziblen Darstellungen sehen, mit Hilfe der Charaktere, sehen wir auch alle Isomorphieklassen von einfachen G-Modulen. Das heißt, wenn wir jetzt homogene Komponenten angucken von CG, dann sind das k-Stück. Denn man muss jeden einfachen Modul sehen können in den homogenen Komponenten und dann müssen das k-Stück sein. In CG gibt es k homogene Komponenten und dann kann ich hier verzeichnen mit W1 bis WK. Und die Bezeichnungen sollen so sein, dass das passt. Das heißt, W1 ist von Typ V1 und so weiter, WK ist von Typ VK. Die nehme ich mir jetzt her. Und das ist jetzt alles gemeint bezüglich der regulären Wirkung. Gut, und dann weiß ich, dass wenn ich jetzt die Darstellung von G auf einem dieser, ich nehme mal V1. Wenn ich mir die Darstellung von G auf V1 angucke, dann ist sie äquivalent zur regulären Darstellung. Das heißt, das muss ich jetzt in CG sehen. Und da muss es dann die Wirkung sein, muss es die Wirkung sein von G durch Multiplikation von rechts, denn das ist die reguläre Wirkung. Und dann können wir uns einmal angucken, was da passiert. V1 und so weiter, beziehungsweise VK. Und G wird durch Multiplikation von rechts. Dazu gehören jeweils, also zu den Darstellungen, da haben wir gesagt, jede Darstellung auf einem einfachen Modus äquivalent zu dem, was wir hier sehen. Das heißt, zu V1 gehört jetzt irgendeine Darstellung Delta 1 und der Charakter dazu ist der irreduzible Charakter T1 und so weiter. Die Darstellungen haben keinen Namen, die brauchen auch keinen. Dazu gehören die Charaktere T1 bzw. T2 und so weiter TK. Die Notation soll so sein, dass das alles zusammenpasst. Und jetzt schaue ich mir an, was passiert denn bei der Wirkung, was für Werte nehmen die Charaktere an? Denn die Charaktere sagen uns doch, was die Spur ist der Abbildungsmatrix, wenn wir die Abbildungsmatrix bilden, zu der von einem Gruppenelement gewirkten Abbildung. Was macht jetzt so ein Gruppenelement auf so einem Modul? Na, wie es genau auf V1 wirkt, wissen wir nicht, aber wenn wir uns angucken, was auf der entsprechenden homogenen Komponente vom gleichen Typ passiert bei der regulären Wirkung, dann ist es einfach Multiplikation von rechts. Und was macht Multiplikation von rechts mit einem festen Gruppenelement? Wenn das Gruppenelement zufällig das Einzelelement der Gruppe ist, dann passiert gar nichts. Das ist die identische Abbildung. Als Spur kriegen wir dann die Dimension des Raums. Andere Möglichkeit, das Gruppenelement ist nicht das neutrale Element. Was passiert dann? Na, wenn wir die Wirkung verstehen wollen, reicht es, wenn wir sehen, wie eine Basis permutiert wird. Die Basis von CD, die wir uns angucken, ist ja genau die Gruppe G. Das heißt, was macht jetzt ein Element G, was nicht 1 ist? Es permutiert die Basis und nichts bleibt fest. Denn wir multiplizieren mit einem festen Gruppenelement, was nicht das Einzelelement der Gruppe ist. Da wird wirklich alles wegbewegt. Es gibt da keine Fixpunkte. Wie sieht die Abbildungsmatrix dazu aus? Na, es steht nirgends eine 1 auf der Diagonalen. Alles wird irgendwie verschoben. Das ist einer der Gründe, warum wir so viel mit Permutationsdarstellungen arbeiten, weil man nämlich dann sowas gut verstehen kann. Die Spur wird dann null. Okay, da müssen wir was hinschreiben. Sei G als G. Falls G das neutrale Element ist, dann bleibt unter der regulären Wirkung von diesem G jedes Element der Basis fest. Dann bewirkt also G die Abbildung 1 CD und der dazugehörige Charakter hat den Wert Dimension des Vektorraums. Ich möchte es sofort nur auf einen Modul mehr angucken, das ist eigentlich schöner. Das Dumme ist, dass ich jetzt immer gleichzeitig anschaue, was macht G auf CG und was ist dann die Entsprechung, wie wirkt G auf so einem Modul, V1, V2 und so weiter. Das ist irgendwie doof. Das muss ich mir besser überlegen, wie ich das hinschreibe. Das hier ist ja die reguläre Modul.
Okay, ich schreibe lieber mehr an.
Bitte beschweren Sie sich gleich, wenn ich das Video zu wenig anschreibe. Ich überlege noch, wie ich es geschickt mache, weil ich beide Standpunkte irgendwie sichtbar machen möchte. Identische Abbildung, der Charakterwert muss die Dimension des Raums sein. Und wenn ich das jetzt auf dem einfachen Modul V1 interpretiere, dann ist es die identische Abbildung auf V1, die Dimension des M1, ich weiß nicht, die Dimension des M1 und deswegen muss dieser Charakterwert M1 sein. Spur der Einheitsmatrix der richtigen Größe. So, das kann ich jetzt für alle Vs machen, V1 bis Vk. Das heißt, ich weiß, dass wenn G das Einzelne in der Gruppe ist, dass dann all diese irreduziblen Charaktere immer als Wert genau die Dimension der einfachen Modulen annehmen. Entsprechend Chi 2 von 1 gleich 2 und so weiter. Chi K von 1 gleich K. Und jetzt kommt der andere Fall. Falls nämlich G nicht das einzelne Element ist, dann hat G in der Wirkung, wenn ich jetzt mir nur die Basis groß G angucke, keine Fixpunkte. Das heißt, auf der Diagonale der dazugehörigen Abbildungsmatrix steht überall 0. Und dann schreibe ich jetzt einfach mal hin, so wirkt G als Abbildung mit Spur 0. Und als Erläuterung schreibe ich nur dahinter, keine Fixpunkte bei Multiplikation von rechts auf G. Denn das ist ja das, was wir bei der regulären Wirkung machen, wir multiplizieren von rechts. Keine Fixpunkte bei Rechtsmultiplikation auf unserer Basis und unsere Basis in der Gruppe G selber. Dadurch kommt die Spur 0 zustande. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder interpretieren, was heißt das für die einfachen Modulen? Ja, das heißt, G wirkt jetzt auf all diesen einfachen Modulen als Abbildung mit Spur 0, das heißt, der Charakterwert ist da immer 0. Na, indem wir uns konkret angeguckt haben, was wir über die reguläre Wirkung wissen, das ist was ganz Handfestes, wir wissen genau, was da passiert,
können wir ableiten, was in der Wirkung auf diesen einfachen Modulen passiert, und dadurch bekommen wir Informationen über die irreduziblen Charaktere.
Denn, wir haben jetzt gelernt, für das Gruppenelement 1 geht, kommt da bei all diesen Charakteren immer die Dimension des dazugehörigen Moduls raus. Für alle anderen Gruppenelemente sind die Charakterwerte da an der Stelle immer 0. Und das können wir jetzt zusammenbasteln. Jetzt kommt der reguläre Charakter für die einzelnen homogenen Komponenten. Bei den homogenen Komponenten haben wir, ich glaube, da muss ich noch kombinieren, mit Lemma 2. 15, wir haben uns das doch mal klar gemacht, dass man da immer bekommt, die Dimension ist genau, so wie es hier steht, die Dimensionen sind diese M, wo sind sie? Hier. Wenn ich jetzt mir so einen Charakter angucke, zum Beispiel die 1, auf der homogenen Komponente die 1, dann habe ich da, dann kann ich diesen Charakter schreiben als Dimension, also M1, mal Chi 1. So, das ist der Anteil vom regulären Charakter auf der ganzen Gruppenalgebra, der von der homogenen Komponente W1 herkommt. Wie schreibe ich das jetzt auf? Na, ich benutze da auf jeden Fall 2,15. Und ich gucke mal, ob das Lemma davor noch hilft. Lemma 3,9. War das 3,9? Ja, genau. Das ist 3,9 Teil C. Da stand drin, dass Charaktere sich nicht ändern, wenn man von einer Darstellung zu einer äquivalenten Darstellung übergeht. Wir haben hier jetzt ja die ganze Zeit gesagt, dass was wir da machen, kommt daher, dass diese Darstellungen, die wir uns anschauen auf den einfachen Modulen, äquivalent sind zu den entsprechenden Einschränkungen der Darstellung auf die einfachen Modulen, die wir in CG sehen, in der regulären Wirkung. Und das benutze ich jetzt. Der Übergang von einer Darstellung zu einer äquivalenten Darstellung ändert den Charakter nicht. Das war Lemma 3 mal Teil C. Gut, und dann habe ich noch Satz 15. In Satz 2.15 haben wir diese ganzen Formeln geschrieben für die Dimensionen und für die Dimensionen. Das sage ich gleich nochmal, welcher Teil das genau war. Jetzt ist der reguläre Charakter tief eingeschränkt auf die homogene Komponente. Sagen wir zum Beispiel auf W1 genau M1 mal Chi1. Entsprechend, wenn ich den regulären Charakter mir angucke auf den anderen homogenen Komponenten, dann kommen da auch immer die entsprechenden Vielfache mal der reguläre Charakter auf dem, mal der irreduzible Charakter auf dem Teil raus. Entsprechend M2, Chi2 und so weiter bis M. Chika. Und bei Satz 2,15, ich meine, das war wieder dieser Teil C, ich muss nochmal gucken. Genau, es war sozusagen die Argumentation, die zu Teil C hinführt. Nämlich, dass man eine Dimension so als Summe von Quadraten schreiben kann. Und das ist das, was uns das hier genau gibt. Diese Quadrate entstehen nämlich dann als, wenn ich hier auch bei diesen Chis das Einzelelement der Gruppe einsetze, haben wir gesehen, kommt immer einfach nochmal die Dimension raus. Und so entstehen die Quadrate. So entsteht dann hier, wenn man 1 einsetzt, M1 Quadrat und so weiter. Das ist die Formel aus Satz 2,15c. Das heißt, wir vergleichen einfach wieder, was wissen wir über die reguläre Wirkung, was wissen wir, wie da, welche Dimensionen dann da vorkommen und was sagt uns das dann über diese äquivalente Darstellung, die wir hier gerade angucken. Wir können es zusammenbasteln. Also wenn wir die Einschränkung auf die homogenen Komponenten kennen, wenn wir doch wissen, dass man CG schreiben kann als direkte Summe dieser homogenen Komponenten, dann sehen wir jetzt, dass man einen regulären Charakter schreiben kann als Summe über diese, also quasi als Linearkombination, nämlich hier 1 bis hier k. So folgt das, was wir zeigen wollen. Und zwar deshalb, weil die Gruppenalgebra ja in dieser regulären Wirkung genau in diese homogenen Komponenten W1 bis WK zerfällt und zwar direkt.
Gut, das ist eine erste Anwendung, die mehrere Teile zusammenbringt, also äquivalente Darstellung und das, was wir aus dem Satz von Wörterband wissen und so weiter. Und gleichzeitig ist es sehr konkret. Wir wissen, woher der reguläre Charakter kommt und wir können ihn ganz konkret hinschreiben und kriegen eine Beziehung zu den irreduziblen Charakteren der Gruppe G. Damit sind wir jetzt schon gegen Ende von Kapitel 3 unterwegs. Und diese Art der Argumentation, dass man immer per Äquivalenz in diese Gruppenalgebra reingehen kann mit der regulären Wirkung, das wird immer wieder kommen. Das heißt, wenn das jetzt noch nicht sofort alles ganz klar ist, warum kann man das so machen, warum geht das so schnell, das kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit. Diese Argumente kommen immer noch mal wieder. Fertig. Ich dachte, da kommt noch so ein kleines Korollar, aber anscheinend ist das später. Ja, stimmt, das ist ja schon Kapitel 4 jetzt. 4 heißt Orthogonalität. Ich habe es vorhin schon angedeutet, diese technischen Resultate, die wir jetzt auch noch ein bisschen fortsetzen, die führen später zu den sogenannten Orthogonalitätsrelationen zur Charakterschaffung. Gut, vielleicht motiviere ich mal, was jetzt kommt, denn das ist wieder so ein Satz mit so Summen und irgendwelchen Matrix-Einträgen und Kram. Nach dem von vorhin ist es vergleichsweise entspannt, aber es hat einen ähnlichen Duktus. Deswegen fällt ein bisschen Motivation an dieser Stelle. Wo wollen wir später hin? Später haben wir eine endliche Gruppe gegeben und wir wollen die Charaktere dieser endlichen Gruppen verstehen. Dafür müssen wir wissen, wie viele es gibt, wie viele Irreduzible. Wir werden sehen, dass man alle Charaktere aus den Irreduziblen entlasten kann. So, jetzt wollen wir also wissen, was gibt es für Irreduzible, wie viele, was haben die so für Eigenschaften. Und es hat sich einfach bewährt, das so schematisch darzustellen in so einer Art Tabelle. Witzigerweise wird diese Tabelle immer quadratisch, wir sehen später warum. Die Anzahl der irreduziblen Charaktere entspricht dann später der Anzahl der konjugierten Klassen der Gruppe. Und das, was wir uns jetzt erarbeiten, sind Tricks, wie man die Matrix oder die Tabelle ausgehend von relativ wenig Informationen füllen kann, ohne dass man alle Charaktere mit allen Charakterwerten explizit ausrechnen muss. Das ist ein bisschen wie Sudoku. Man hat also hier die Charaktertafel, hier stehen die Charaktere, hier stehen die konjugierten Klassen. Man braucht jede Klasse immer nur mit einem Vertreter, weil die Charaktere da einen gleichen Wert annehmen auf der ganzen Klasse. Das heißt, man hat dann hier so Einträge und wenn man diese Einträge hat, dann weiß man alles über die Charaktere, was man wissen muss. Wenn man die Irreduziblen kennt, kann man einfach daraus basteln. Das heißt, in dieser Tabelle stecken wahnsinnig viele Informationen. Und jetzt legt man los. Okay, es gibt langweilige Charaktere, da schreibt man einfach hin, was da rauskommt. Und dann irgendwann wird es spannend. Und man möchte nicht jeden Charakter explizit konstruieren, indem man sich die Darstellung anguckt und wirklich alles ausrechnet. Manchmal fällt einem das so zu, manchmal hat man gute Ideen, manches kann man von Wissen herleiten, das man schon hat. Aber dann sind da immer noch zu Lücken in der Tabelle, normalerweise, wenn die Gruppe nicht sehr klein ist. Und dann braucht man Tricks, um die zu füllen. Und daher kommen, oder da spielen uns dann die Orthogonalitätsrelationen in die Hände. Die sagen uns nämlich so Sachen wie, wenn man zwei Spalten kombiniert, dann passiert Folgendes. Wenn man Zeilen irgendwie kombiniert, passiert Folgendes. Wenn man eine Spalte mit sich selber in gewisser Weise kombiniert, dann passiert Folgendes. Und dann kriegt man so zahlentheoretische Relationen, ergänzt irgendwas und kriegt dann raus, was die Einträge sein müssen. Das ist der Witz. Wir sehen dann später eine Aktion. Und alles leitet sich ab aus den Sätzen, erstens aus dem Satz, den wir jetzt zeigen, und der beruht wiederum auf dem, was wir da vorher gemacht haben, ich glaube Lemma 3.10 oder Satz 3.10, wo wir letztes Mal Teil A und heute Teil B gemacht haben. Ich denke, dass man da besser durchkommt und eher sieht, dass sich das lohnt, wenn man vorher schon mal zumindest so einen Hauch einer Ahnung hatte, was da später mit diesen Charaktertafeln passiert und wie man das da sinnvoll einsetzt. Und wir haben schon etwas entsprechend Motivation. Weisen wir jetzt Satz hier 1, das ist einer der vielen Sätze von Frobenius.
Problem, das werden wir noch ganz oft begegnen in dieser Vorlesung. Es gelte die Voraussetzung G. Und was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen uns mal wieder einfache Module angucken. Die ganze Zeit schauen wir uns den Körper C erst unterliegend an. Und wir wollen etwas verstehen über zugehörige Darstellungen und Charaktere. Das heißt, alles, was wir uns anschauen, ist einfach bzw. irreduzibel. 1, 2, 1, G-Modulen. Und dann möchte ich noch dazugehörige Darstellungen haben. Delta 1 und Delta 2. Und Charaktere. Chi 1, Chi 2. Da die Modulen einfach sind, sind diese Darstellungen irreduzibel und die Charaktere auch. So, und jetzt kommt was, was sehr parallel läuft zum Lemma, also Satz 3.10. Wenn V1 und V2 nicht CG-isomorph sind, das ist jetzt das, was den nicht-äquivalenten Darstellungen entspricht, Pärchen G, G und minus 1. Das, was daraus kommt, ist immer die Gruppenordnung. Das also, wir haben hier haufenweise Informationen, bei denen wir, wenn wir einen Charakter kennen, Informationen über einen anderen Charakter gewinnen können, indem wir da geschickt einsetzen und gucken, was passiert. Hier kommt die Gruppenordnung raus, insbesondere kommt da nie 0 raus, denn Gruppen haben nie 0 Elemente. Gut, das heißt, wir haben hier so eine Art und Weise, Charaktere zu kombinieren. Und wenn man Charaktere kombiniert, die zu nicht-CG-isomorphen einfachen Modulen gehören, dann kommt da nur raus bei dieser Bastelanleitung. Wenn man den gleichen Charakter mit sich selbst kombiniert, kommt die Gruppenordnung raus. Gut. Zeigen wir uns mal. Die Idee ist wieder so ähnlich wie vorhin, wird aber nicht ganz so kleinteilig. Wir wollen wieder den Gruppenelementen, also wir wollen die Gruppenelemente wirklich als Vektorraum auch noch zu interpretieren und dann Abbildungsmatrizen hinschreiben, dafür brauchen wir ein bisschen Notation. Sein B1 Hut bzw. B2 Hut, geordnete C-Basen. V1 bzw. V2 und dann wollen wir die Abbildungsmatrizen hinschreiben für alle G aus G ist dann wieder Delta 1, Großdelta 1 von G die Abbildungsmatrix, die wir bekommen, wenn wir G mit der Darstellung Delta 1 abbilden und dann die Abbildungsmatrix bezüglich V1 gut basteln und genauso für Delta 2. Thank you. In Teil A steht, dass V1 und V2 nicht CG-gemorph sind. Das heißt, dass die dazugehörigen Darstellungen nicht äquivalent sind. Von vorhin anwenden. Und hierzu passt jetzt Teil A. Teil A war der mit den nicht-äquivalenten Darstellungen. Und dann kann man das mal benutzen. Den Satz 10, Teil A, folgt also für alle festen Indizes I, J, K, L. Das war so Summe 0, Summe über alle G aus G und dann hatten wir diese Matrix-Einträge, Delta 1 von G an der Stelle E dot mal Delta 2 von G hoch minus 1 an der Stelle KL. Und jetzt rechnen wir ein bisschen rum. Wir müssen irgendwie eine Beziehung herstellen zwischen dem, was hier steht, also den Abbildungsmatrizen für diese Gruppenelemente, aber an bestimmten Stellen, und den Charakterwerten. Wie kriegen wir diese Beziehung hin? Schauen wir mal kurz Chi1 an. Chi1 von G ist doch nichts anderes als die Spur von Groß Delta 1 von G. Denn daher kommen Charaktere. Die bilden die Spur einer Abbildung. Heißt also, dass wir da oben, wenn wir anfangen wollen, das zu zeigen, einfach mal für Chi1 von G die Spur einsetzen können. Spur von Delta 1 von G. Was ist die Spur? Da gehen wir über die Diagonaleinträge. Das heißt, das wird hier relevant, wenn wir die Diagonaleinträge angucken. Und genauso hier, wenn wir da über den Zusammenhang zur Spur sehen wollen, dann müssen wir hier Diagonaleinträge angucken. Also I gleich J und K gleich L. Und das ist jetzt der Witz. Das brauche ich erst später. Ich schreibe mal hin, was ich gerade gesagt habe. Gleich 1 von G. Achso, für jedes G. Da. Zeit minus G. Zeit G. Minus G. Gleich hier 1 von G. Die Spur von Delta 1 von G ist, und das ist ja nichts anderes als die Summe I gleich 1 bis N1 von dem Eintrag an der Stelle I ist, also I gleich J, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das. Delta 1 von G an der Stelle I ist, also da das so ist. Und das gleiche können wir für Chi 2 machen, dann kriegen wir die Spur für Groß Delta 2. Von G, beziehungsweise G hoch minus 1, aber das läuft ja genauso. Und dann können wir das einfach einsetzen. Da das ist erhalten. Ich fange mal mit dem an, was wir da oben haben. Also Summe G aus G. Setze ich ein, was ich da vorne hingeschrieben habe, dann ist das die Summe. Na, im Prinzip sind es jetzt drei Summen. Ich glaube, das ist. Oder? Wenn ich würde jetzt für Chi 1 von G einfach das einsetzen, dann habe ich die erste Summe. Und dann für Chi 2 von G minus 1 nochmal so und kriege ich einfach drei Summen. Machen wir mal I gleich 1 bis N1 und vielleicht nicht gerade J, vielleicht lieber K. Gleich 1 bis N2. Wenn ich mich sehr täusche, ist es jetzt einfach das und dann Delta 1 von G an der Stelle I mal Delta 2 von G hoch minus 1 an der Stelle KK, denke ich. So, das heißt, jetzt können wir einfach hier oben gucken. Das gilt für alle Kombinationen von I, J, K und L, insbesondere wenn I und J gleich sind und K und L gleich sind, da kommt immer 0 raus. Das heißt, dass all diese Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses DSG, also wenn ich diese Summation sozusagen vorher betrachte, kommt hier immer 0 raus, dann summiere ich einfach ständig über 0. Das hier oben, und das ist der Fall I Vektor K gleich N. Das war Teil A. Schön, wenn man nochmal sieht, wo will man hin, wo will man anfangen. Und natürlich beziehen wir uns jetzt auf Satz 3, 10, Teil D. Die Idee ist genau die gleiche. Kannst du das aber stehen? Für B. Achso, das ist A. Das ist schön. Jetzt kommt B. Ich kann überlegen, ob ich da noch irgendwas Besonderes brauche. Man könnte. Ah, jetzt weiß ich. Aha. Bei N1 und N2 war allen hier im Raum anscheinend intuitiv klar, was es ist, aber ich habe es nicht hingeschrieben. N1 ist die Dimension von V1 und N2 ist die Dimension von V2. Jetzt mache ich es am Anfang. Diesmal betrachte ich nur V1 mit Seil n, die Dimension von V1 über C, und wir gehen ähnlich vor. Satz 10, diesmal 3b. Was haben wir denn da? Ich würde jetzt einfach mal, gerade das so ein bisschen rausgefummelt haben, was man wo wie einsetzt, würde ich es jetzt ein bisschen kürzer machen. Ich fange einfach direkt hier unten an. Erkläre ich das mit der Spur einsetze. Hier haben wir die Summe über alle G aus G. Chi 1 von G mal Chi 1 von G hoch minus 1. Ja, gleicher Plan. Hier setze ich wieder für Chi 1 von irgendwas die Spur ein, und ich gehe nicht inzwischen über die Spur, ich nehme direkt das, was da rechts steht. Dann habe ich hier die Summe über alle Gruppenelemente. Hier summiere ich über die Diagonalelemente von Delta 1 von G. Und die Dimension ist diesmal n, das heißt, ich habe I geht von 1 bis n und dann Delta 1 von G an der Stelle I. Ah, dann habe ich aber noch eine Summe. Ja, schreibe ich runter. Über J gleich 1 bis n. Delta 1 von G hoch minus 1 an der Stelle JJ. Denn das ist jetzt ja die Spur von der Abbildungsmatrix Delta 1 von G hoch minus 1. Das ist das, was ich hier im zweiten Teil brauche. So, und da hatten wir doch jetzt Teil B in Satz 3.10 gesagt, egal was da los ist, für all diese Kombinationen von Indizes weiß ich, was da rauskommt. Nämlich, und wieder vertausche ich hier die Summen, das heißt, ich behalte die beiden und diese Summe über die G auf G ziehe ich da rein, um dann Teil B einsetzen zu können. Dann habe ich die Summe I von 1 bis n und J von 1 bis n. Und was setze ich da jetzt ein aus dem Teil B? Das ist dann sowas wie Delta I J mal, da kam 1 durch den Grad des Charakters, das ist aber die Dimension des Raums, also 1 durch n, mal Gruppenordnung, kam da auch irgendwo noch vor. Ich glaube, das ist schon alles. Denn dadurch, dass wir hier nur über die Diagonalen gehen, brauchen wir nicht 2 Delta, wir brauchen das eine. Vorher war das ja schon ein Produkt von 2. Gut, und was ist da jetzt los? Muss ich ja mal kurz überlegen. Also, das wird 1 nur genau einmal hier unterwegs, nämlich dann, wenn j gleich i ist. Ansonsten ist das 0. Das heißt, diese Summe fällt weg, wenn ich hieraus einfach eine 1 mache, für das eine Mal an der Stelle, wenn die gleich sind. Da bleibt noch die andere Summe übrig, die gleich 1 bis n. einmal, das ist jetzt die Übersetzung davon, 1 durch n mal die Gruppenordnung und jetzt hängt aber die Summation über diese 1 nicht mehr von i ab, das heißt, ich summiere hier einfach n mal die 1 auf, mal das ganze Zeug, dann habe ich da stehen n mal 1 durch n, also 1 mal Gruppenordnung.
Ich schaue mal, was jetzt ein sinnvolles nächstes Ziel ist. Ich würde gern... Oh ja, oh, das ist sehr schön. Das sollten wir unbedingt noch machen. Denn das eine ist ein Korollar, was ich vorhin schon im Hinterkopf hatte, nämlich, dass wir jetzt... wir hatten vorher ein Resultat, das sagte, dass wenn man von einer Darstellung zu einer äquivalenten Darstellung übergeht, dass dann der Charakter sich nicht ändert. Heißt also, äquivalente Darstellungen führen zum gleichen Charakter. Jetzt kann man sich aber ja fragen, was ist, wenn man zwei, also wird daraus sozusagen dann eine 1-zu-1-Korrespondenz nach dem Motto, kann es sein, dass gleiche Charaktere rauskommen, obwohl man äquivalente Darstellungen hat? Also wir haben ja gesagt, obwohl man nicht äquivalente Darstellungen hat. Äquivalente führen zum gleichen Charakter, aber kann das zufällig auch bei Nicht-Äquivalenten? Das wäre dann ja irgendwie doof, dann hätte man keine so schöne Korrespondenz. Und das wäre das nächste Korollar. Dabei hilft dann tatsächlich sofort dieser Satz, der Satz 4.1. Das, was da steht, nämlich, dass da einmal 0 rauskommt und einmal die Gruppenordnung, also nicht 0, das ist ein Kriterium, was uns dabei hilft, Charaktere zu unterscheiden. Das ist eine ganz witzige Interpretation, finde ich. Korollar 4.2. Und es seien V1 und V2 G-Modulen, die nicht isomorph sind. Ah, ich denke, ich sollte, damit man es direkt anwenden kann, einfache Module nehmen. Und es seien V1, V2 einfache, nicht G-isomorph. Dann gehören zu den entsprechenden Darstellungen verschiedene Charaktere. Wir geben den ganzen Zeug einfach Namen. V1 und V2 sind schon da. Dann haben wir Darstellung Delta 1, Delta 2 meinetwegen und Charaktere Chi 1, Chi 2. Sein Chi 1 bzw. Chi 2 geht zu V1 bzw. V2 gehörenden Charaktere. Ich überspringe jetzt den Zwischenschritt mit den Darstellungen, weil wir den nicht brauchen. Wir brauchen die Notation für die Darstellung nicht. Okay, dann sind wir jetzt in der Situation von Satz 4.1, und zwar Teil A. Wir haben da zwei einfache Modulen, die nicht g-isomorph sind, und wir haben dazugehörige Charaktere. Dann sagt uns Teil A, dass dann die Summe über diese Werte da 0 ergibt. Charaktere gleich werden. Und zwei Charaktere, das sind ja Abbildungen, Charaktere sind gleich, wenn sie das gleiche tun, wenn sie also jedes Gruppenelement gleich abbilden. Wenn die gleich wären, dann könnte man hier die 2 durch die 1 ersetzen und könnte dann Teil B benutzen. Da kommt aber definitiv nicht 0 raus. Und das ist der Widerspruch.
wäre T1 gleich T2, so wäre mit T1b dann 0 das gleiche wie die Ordnung von b. Und das ist ein Widerspruch. Gut, also ganz einfach. Nicht symorphe Einfachmodule führen zu verschiedenen irreduzierbaren Charakteren.
Das ist gut, das hilft uns dabei, die zu zählen. Denn ein Ziel, das wir haben, ich habe es vorhin an dieser kleinen Skizze mit der Quadratik schon erklärt, ein Ziel, das wir haben, ist ja zu verstehen, wie viele irreduzierbare Charaktere es gibt. Wir werden sehen, dass es die Anzahl der konjugierten Klassen, aber dafür muss man die ja trennen können irgendwie. Man muss verstehen können, wann die verschieden sind.
Und dann gibt es noch was Spannendes. Hier kommt eine Beziehung zwischen Darstellungstheorie und Galois-Theorie. Wir können nämlich auch was sagen über die Werte, die Charaktere annehmen.
Ja, ich mach mal, obwohl hier fast alle Galois-Theorie gehört haben. Fast alle stimmt gar nicht, aber einige. Doch, einige haben Galois-Theorie gehört.
Aber eben nicht alle, deswegen muss ich auf jeden Fall ein bisschen besser zu erzählen. Erstmal möchte ich definieren, was Einheitswurzeln sind und primitive Einheitswurzeln. S wäre g und sei n aus n. Ja, eine n-te Einheitswurzel ist, also ich mache das jetzt alles nur in C, man kann das alles viel allgemeiner machen, in der Galois-Theorie mache ich das auch. Aber jetzt konzentriere ich mich auf den Körper der komplexen Zahlen. Eine n-te Einheitswurzel in C ist einfach ein Element, dessen n-te Potenz 1 ist. A aus C heißt n-te Einheitswurzel und in Zukunft so wahnsinnig oft kommt das nicht vor, aber ich werde das immer mit EW abkürzen, Einheitswurzel. N-te Einheitswurzel bin genau dann, wenn A und N gleich 1 ist. 1 ist einfach die komplexe Zahl 1, das zentrale Element für die Multiplikation im Körper C. Na, und jetzt gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sein, dass der Exponent N der erste ist, bei dem da 1 rauskommt, oder es ist vorher schon mal 1 rausgekommen. Und so unterscheiden wir primitive und nicht primitive n-te Einheitswurzeln. A aus C heißt also jetzt primitive n-te Einheitswurzel, abgekürzt mit EB, genau dann, wenn, ja jetzt gibt es 100 Arten, das hinzuschreiben, wenn A und n gleich 1 ist, aber für kleinere Exponenten noch nicht 1 rauskommt. Ich könnte auch sagen, wenn die Ordnung des Elements in der multiplikativen Gruppe genau n ist. Das ist eine andere Möglichkeit, das zu sagen. Was schreibe ich hin? Wenn A gleich 1 ist, A für alle m aus der Menge 1 bis n minus 1. Diese Menge kann leer sein, nämlich dann, wenn n gleich 1 ist. Wenn für all diese m noch A und gleich 1. Wir sehen gleich Beispiele. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann brauche ich noch na, so ein bisschen Erinnerung an Körpererweiterung.
Aber auch alles ganz konkret, alles nur innerhalb von C und über dem Grundkörper Q.
Aus der Algebra kennen wir das Konzept von Körperweitung, man hat einen Grundkörper K und einen Körper L darüber und dann nimmt man ein Element aus L und adjugiert das an den Körper K ran, das ist die Notation und die Sprechweise und gemeint ist dann damit der Durchschnitt über alle Teilkörper des großen Körpers, die den Grundkörper und dieses zusätzliche Element enthalten. Und das möchte ich jetzt hier konkret für Q und C auch nochmal anschreiben als Erinnerung. Für alle A aus C sei Q adjungiert A, das ist meine Schreibweise dafür, der Durchschnitt aller Teilkörper von C, die Q und das Element A enthalten. Also der Durchschnitt über alle L. L ist ein Teilkörper von C, das mache ich jetzt mal hier mit so einer spitzen Klammer für algebraische Teilstruktur. Q liegt dann da automatisch drin, denn Q ist eine Wurm von C. Das heißt, es reicht, wenn ich jetzt noch sage, A ist mehr. Wem ist das nicht klar genug?
Ich kann da noch Wörter dazu schreiben, das geht. Wer möchte noch Wörter haben?
A ist jetzt nicht notwendigerweise eine Einheitswurzel, oder?
Nö, A und was, das kann ich immer machen. Für Einheitswurzeln ist es besonders interessant, denn für primitive Einheitswurzeln kommt dann da ein sogenannter Kreisteilungskörper raus. Aber ich kann das immer machen. Und das Element kann auch schön Q sein, das ist egal, definiere ich es immer. Eine sogenannte einfache Körpererweiterung. Und der Erweiterungsgrad ist endlich oder unendlich, je nachdem, ob das Element algebraisch ist, über Q oder nicht. Gut, also da ich keine Beständigkeit habe, reicht es so. Und da sprechen wir Q adjungiert A. Das ist ein Teilkörper, das ist ein Durchschnitt von Teilkörpern. Und in einem gewissen Sinne ist das der kleinste Teilkörper von C, der das Element A enthält. So kann man es interpretieren. Naja, jetzt kommt der Spezialfall mit einer primitiven endlichen Einheitswurzel, den wir gerade schon angesprochen haben. Im Spezialfall, dass A aus C eine primitive Einheitswurzel ist, heißt dieser Körper Q adjungiert A, endlicher Kreisteilungskörper. Und jetzt könnte man sagen, Punkt, endlicher Kreisteilungskörper. Meine Pingeligkeit aus der Galois-Theorie lässt mich immer sagen, endlicher Kreisteilungskörper in C über Q. Aber im Prinzip könnte man hier, wenn klar ist, dass wir immer über Q arbeiten, innerhalb von C bleiben, könnte man einfach sagen, endlicher Kreisteilungskörper. Der ist durch irgendeine primitive Ente-Einheitswurzel eindeutig bestimmt, denn er enthält dann alle Enten-Einheitswurzeln, die es in C überhaupt gibt. Das sind alles Dinge, die man zeigen kann und die wir in der Galois-Theorie gezeigt haben, mit sehr viel Freude. Man kann den Erweiterungsgrad ausrechnen und sich die Galois-Gruppe angucken. Das ist alles wunderschön und hat auch Anwendungen, zum Beispiel bei der Konstruktion regelmäßiger Vielecke und sowas. Das ist alles ganz toll. Wir brauchen jetzt, wir können ja mal ein kleines Beispiel angucken. Wir brauchen davon wirklich nur wenig und es ist recht konkret, was wir da brauchen. Deswegen mache ich jetzt auch nicht Exkurs in die Galois-Theorie mit allem, was dazu gehört, auch wenn es nicht in den Fingern juckt. Beispiel. Nehmen wir mal die Zahl minus 1. Minus 1 ist eine Einheitswurzel. Für welche Exponenten zum Beispiel? Tatsächlich kann man sogar alle Exponenten sagen, für die das eine Einheitswurzel ist. Genau. Für alle geraden natürlichen Zahlen. Das ist eine Ente, Einheitswurzel für jede gerade natürliche Zahl. Eine primitive Einheitswurzel ist es aber nur für den Exponenten 2. Dann kann man sich noch i angucken, i ist auch immer interessant. I ist eine primitive vierte Einheitswurzel zum Beispiel. Das passt eigentlich ganz gut. Wir nehmen mal diese primitive vierte Einheitswurzel i. Dann kriegen wir jetzt also den vierten Kreisteilungskörper, Q adjungiert i. Aber Q adjungiert i kennen wir ja schon in anderer Garderobe. Als was kennen wir Q adjungiert i auch schon?
Stichwort ganze Gaußsche Zahlen. Genau, bitte einmal laut.
Quotientenkörper.
Quotientenkörper, genau. Allgemeines Grüßen. Da haben wir das Konzept von Quotientenkörpern kennengelernt. Und ein schönes Beispiel für einen Quotientenkörper, den man nicht schon in der Schule sieht, ist Q adjungiert i. Also genau hier unser schöner vierter Kreisteilungskörper. Das ist ein Quotientenkörper für die ganzen gaußschen Zahlen Zi. Einfach nur so, damit man nochmal was anderes sieht. Und einen Zusammenhang zu anderen Dingen, die wir schon wissen.
Und da ich nicht schon wieder ein Lämmer unterbrechen möchte, höre ich jetzt auf.